wo die Leute auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund nehmen. Was es wiederum doch schon gibt, würde ich sagen, ist halt so eine subtile Art und Weise, dass es versucht wird. Also zum Beispiel in Venezuela mit diesen, es gibt diese Medien, die nichts anderes machen, als gegen die Regierung zu hetzen. Was die Regierung dann halt macht, ist, oh, dann wird irgendeine Lizenz nicht verlängert. Da gab es immer diesen einen Fall, weil sie gesagt haben, nee, ihr habt das einen Tag zu spät eingereicht oder sonst was. Also es wird da schon ein harter Kampf ausgefochten, der auch nicht immer demokratisch, auch nicht von Seiten der Regierung abläuft. Aber, oder sei es, wenn man jetzt einen Job bei der staatlichen Ölgesellschaft haben möchte, dann sollte man halt kein Kritiker der Regierung sein, sonst kriegt man den nicht. Also auf so einer Ebene gibt es dann schon eine Einschränkung dieser Freiheit, sag ich mal. Es ist aber nicht so, dass es in den Ländern eine Geheimpolizei gibt, die irgendwie Leute abführt, die gegen die Regierung sind oder irgendwas in die Richtung. Und es gibt also was die Medienlandschaft, sowohl Print als auch irgendwie Radio, Fernsehen angeht, sind alle, sag ich mal, politischen Gruppen des Landes vertreten, auf jeden Fall.
Regierungskritische Bewegungen, Demonstrationen ja dann durchaus doch härter von Repressionen betroffen sind als jetzt, also weil du ja auch meintest, dass politische Auseinandersetzungen ja oft auch in Gewalt münden und dass da ja nicht gerade, wenn es halt rechte oder bürgerliche Kritiker sind, dass da auf Demonstrationen dann doch schneller und härter reagiert wird als jetzt vielleicht wenn Indigene Forderungen stellen, oder ist das ein
verzerrtes Bild? Ich würde tatsächlich sagen, also von meiner Einschätzung, Erfahrung her, würde ich sagen, nein. Also es gibt auch regelmäßig Tote bei linken Protesten gegen die linke Regierung. Ich würde eher sagen, was der Fall ist, zum Beispiel in Venezuela bei den Protesten jetzt auch vor einem Jahr oder wann das war, dass es eher so ist, also dass diese politische Gewalt, die auf jeden Fall da ist, die wird dann auch oft gar nicht von der Regierung unbedingt eingesetzt, sondern wenn sie passiert, gucken halt die regierungstreuen Militärs zum Beispiel, gucken dann halt zur Seite oder sowas. Also sowas passiert auf jeden Fall. Und das ist da auch von der Regierung, also wie ich es ja genannt habe, also auf jeden Fall Repression und auch Gewalt gegenüber sozialen Bewegungen gibt. Und also dass sie schon stärker eingreifen bei... wenn die rechte Opposition protestiert, ja, im Zweifel würde ich dir da zustimmen. Was aber natürlich auch wieder so ist, ne, die haben halt auch schon geputscht und Leute umgebracht, weißt du, also solche Sachen. Und teilweise ist es auch, also ich weiß nicht, ob ich das, also es ist einfach wahnsinnig widersprüchlich. Also das zum Beispiel, es war in Caracas lange Zeit der Fall, dass die Stadt Caracas von der rechten Opposition kontrolliert wurde. In diesem Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Das bedeutet, dass die Polizei in der Stadt von der rechten Opposition geleitet wurde und die Bundespolizei, wenn man so möchte, von der linken Regierung. Also, ne, wo das sich dann auch schon wieder, also plötzlich, ja, manchmal sind halt die Uniformierten auf der Seite, manchmal auf der Seite und solche Geschichten so. Dass die, also genau, ich glaube, das habe ich aber klar gemacht, dass die sich auch selber nicht an demokratische Maßstäbe immer halten, was gerade die Bekämpfung der Opposition angeht, ist keine Frage. Ja.
Gibt's? Ja, gut. Ernstzunehmende politische Kräfte, die noch links davon stehen, sozusagen, oder werden die dann integriert in diese Parteien?
Also es gibt sie. Würde ich sagen, sie sind aber tatsächlich relativ klein, weil da eben schnell und das nicht nur von der Regierung aus schnell so ein Diskurs ist, ah, ihr seid Verräter und wir müssen doch gegen den gemeinsamen Feind, das Imperium, zusammenstehen und so. Es gibt, also ich weiß nicht, wer von euch irgendwie des Spanischen mächtig ist, es gibt tatsächlich eine kleine anarchistische Gruppe in Venezuela, die so eine Zeitschrift rausbringt, die einfach spannend ist, sozusagen eine linke Kritik oder auch eine anarchistische Kritik an diesem Staatssozialismus zu lesen, wobei man auch da wieder sagen muss, dass die so dagegen sind, dass die, also die akzeptieren auch nicht das kleinste Positive irgendwie dran. So, aber es, also, es gibt sie schon noch, so eine linksradikale kleine Szene, die daran Kritik übt, aber sie ist sehr klein. Ich glaube, jetzt war da hinten.
Ja, meine Frage wäre genau auch darin abgezielt, also ob es sozusagen linke Protestform gibt, sozusagen den Staat richtig abzuschaffen, beziehungsweise den Staat zu kritisieren, und das hast du ja jetzt schon gesagt.
Ja. Also und so groß, dass sie zum Beispiel eigene Proteste machen würden, sind sie tatsächlich nicht. Also es beläuft sich dann eher auf irgendwie eine kleine Zeitschrift, die mal rauskommt oder sonst was. Ja. Weitere Fragen oder Diskussions? Ah. So in der Ecke.
Ich bin halb, nee, 5:09 gekommen und ich weiß nicht, wenn ihr angefangen habt, halb wahrscheinlich.
Ja, so. So.
Also ich sag mal, ein bisschen was anderes. Ich habe so mitgekriegt, dass das ein sozialdemokratisches Modell ist in allen Teilen irgendwie. Und ja, also mit Demokratie und Sozialismus, wo man sich sowieso überlegen muss, was ist Sozialismus, wie definiert man den, aber dass die Basisbewegung, die die erst eigentlich an die Regierung gebracht haben, dass die relativ wenig Einfluss jetzt haben. Ne, so ungefähr. Und da würde ich erstmal sagen, ist das klasse, also das, der eine Teil, dass das eine sozialdemokratische irgendwie Variante läuft, also wo ja überall in Europa neoliberal durchgezogen wird, bis auf Griechenland, und die das auch sehr schwer haben, und muss man sehen, was bei raus kann. Das ist erstmal das Positive. Und dann muss man sagen, müssen sich eben diese Bewegungen oder so versuchen irgendwie durchzusetzen. Das ist ein offener Prozess. Also Kritik ist da bestimmt richtig, oder kommt ja auch viel hier so vielleicht aus der Geschichte. Also zum Beispiel, dass die USA da so schlecht angesehen sind, Gringo und so, hat das seine Ursachen. Also irgendwie noch, das geht so seit 1900 ungefähr mit der kubanischen, spanischen Krieg und alles. Ja, ist eben so, ist nicht gut. Und muss man gucken, wie man das verändern kann. Aber erstmal ist es so, dass die wenigstens irgendwie ein bisschen beweisen, ja, man muss nicht neoliberal regieren. Das ist schon viel mehr als meiner Sicht. Könnte natürlich sein, da sind die Verhältnisse ganz anders und da ist das auch relativ wertlos oder so.
Das ist jetzt nicht. Ich finde es halt immer, es ist immer so ein bisschen die Frage, woran man das misst. Ne? Es ist so ganz realpolitisch, was die konkreten Lebensverhältnisse angeht, ist das eine positive Entwicklung für die Leute, würde ich auch so sehen. Wenn es um die Frage geht, und das ist ja auch so ein bisschen die Veranstaltungsreihe, Kommunismus als Utopie, wenn man immer noch die Idee einer befreiten Gesellschaft im Kopf hat, muss man natürlich andere Maßstäbe ansetzen. Und dann ist eben, ne, und eben auch mit diesem Anti-Amerikanismus, der hat da irgendwie auch, zumindest gibt es einen historischen Kontext, wo man ihn so ein bisschen nachvollziehen kann, aber gleichzeitig ist es eben auch einfach eine Ideologie, mit der sich die Leute die Welt erklären. Und wenn es dann um die Frage geht, kann man auch sozusagen inhaltlich, steckt da ein Konzept dahinter, was wirklich mal zu einer befreiten Gesellschaft führen könnte, dann würde ich das auf jeden Fall schon wieder sehr negativ beantworten, was nichts daran ändert, dass ein Ausbau des Sozialstaates, eine Grundversorgung, erstmal was Positives ist, aber eben nicht viel mit einer befreiten Gesellschaft dann zu tun hat. Ne?
Also wenn man so, das aber nur Jahre her, vielleicht, die melden sich so Zelig oder Cellini, die waren ja riesig begeistert und haben von den Missiones erzählt und von den, na, auch Bauprogramm, dass sie sich in Caracas noch Häuser bauen und dann gefördert werden und pipapo. Das klingt ja eigentlich alles so nach Selbstorganisation, die vom Staat unterstützt wird. Also so von der Theorie her sieht das ja so, auch mit den, das, was du mit den Genossenschaften sagst. Mir hat zwar immer gesagt, es werden vielleicht noch 5000, nicht bloß 180, aber das ist klar von oben und die sollten sich organisieren, hat nie geklappt. Es gab paar alte, es gibt ja so eine Großgenossenschaft da mit 17.000, ich weiß nicht wo, wussten bestimmt kennen, irgendwie die Toren um manchmal rum und so. Und dann haben die das von oben gemacht, ja, da hat sich das so, da hat wahrscheinlich jeder einen Zettel geschrieben, irgendwie er macht was, oder 4 oder 5, und dann haben die ein bisschen Stütze kassiert dafür und dann wurde es wieder weg. Mhm.
Es ist aber interessant zu sehen, dass zum Beispiel Raoul Celik, also ist vielleicht auch viel ein Begriff, der ja auch sehr viel zu dem Thema veröffentlicht hat und so, die letzten Texte von ihm, ist reine Frustration, die daraus spricht. Also weil er, okay, also weil er tatsächlich ist die Zahl, dass es nur noch ein paar hundert sind, ist von einem Text von ihm, dass, also dass das alles sich gerade in die entgegengesetzte Richtung wieder bewegt. Also auch selbst bei den sehr positiv gestimmten und solidarischen Linken, die sich damit auseinandersetzen, sofern die irgendwie auch selbstkritisch sind, macht sich auch in den Texten auf jeden Fall eine Enttäuschung breit. Das sah und klang so toll am Anfang und jetzt ist es halt so. Vielleicht erstmal da und dann da.
Was denkst du denn, sind die Probleme? Also ich meine, wenn die Menschen da am Anfang diese Ideen hatten und die vielleicht auch ernst gemeint waren oder wie auch immer. Was sind denn jetzt im Moment die konkreten Probleme, warum man das nicht umsetzen kann?
Das ist natürlich eine große Frage. Ne?
Das reicht auch, wenn du zwei sagst. Was ist deine Idee dazu so? Ich meine, siehst du das Problem ideologisch, dass die Ideen falsch formuliert wurden oder realitätsfern waren, oder siehst du das eher ökonomisch oder in irgendwelchen Machtkonstellationen war?
Also ich ganz persönlich sehe auf jeden Fall ein sehr großes Problem in dieser Fokussierung auf den Staat. Und ich glaube, dass das sozusagen ein grundlegendes Problem von diesen ganzen Bewegungen ist, zu versuchen, soziale Bewegungen in einem Staat aufgehen zu lassen und dadurch eine Demokratisierung der Gesellschaft herbeizuführen, kann meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil der Staat einfach eine gewisse Eigendynamik auch hat und damit einher eben so ein Kontrollmachtding, was weiß ich, was passiert. Und ich glaube, dass halt auch grundsätzlich, naja, ist halt so die alte Frage, vielleicht ist es ein schönes Beispiel, das ist jetzt eher so als Gegenfrage, sich zu überlegen, können denn wirkliche gesellschaftliche Veränderungen überhaupt über Wahlen durchgesetzt werden? Oder wäre es nicht wichtiger, dass es im Sinne von Selbstorganisierung da viel mehr passiert. Und die Sache ist halt die, dass diese sozialen Bewegungen, die wurden natürlich ganz hart gebremst durch den Eintritt dieser Linksregierung. Weil dann war es so, wir haben das geschafft, jetzt sind wir an der Macht. Und jetzt übernimmt der Staat diese Selbstorganisierung, wo die Frage ist, vielleicht muss die Selbstorganisierung weitergehen und von der Straße kommen, was ein bisschen utopisch ist. Aber also ich glaube, dieses Staatsding ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges. Grundsätzlich muss ich sagen, stelle ich mir die Frage bei allen, also in der Geschichte, wenn man sich anguckt, wo auch die Sowjetunion gelandet ist, man kann das in allen irgendwie angeblich sozialistischen Staaten, die sind entstanden aus Gruppen von Leuten, die wie wir hier saßen und irgendwie noch die Idee einer befreiten Gesellschaft verfolgt haben. 20 Jahre später haben sie Gulags eingerichtet und ihre Verräter hingerichtet. Also die Frage habe ich mir bis heute nicht beantworten können, woran das liegt irgendwie. So. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen eine Antwort war. ökonomisch, wie gesagt, ich glaube, das ist nochmal so eine andere Frage. Ich glaube nicht, dass die Ökonomie viel mit diesem sozialen, gesellschaftlichen Bereich zu tun hat, weil zumindest ja bisher es noch möglich ist, über diese Ressourceneinnahmen das zu finanzieren. Das wird nochmal eine ganz andere Frage, wenn das tatsächlich nicht mehr möglich ist, weil sich dann die Konflikte verschärfen werden. Gerade ist das aber ja noch, bis auf Venezuela, wo es anfängt, noch funktioniert es ja sozusagen. Ne? So. Deswegen glaube ich nicht, dass da das Problem liegt. Ich glaube, du warst vorher...
Ja, geht auch ein bisschen in die Richtung, weil mich beschäftigt mit das Thema mit dem Populismus, der sich dann in Personenkult und dann noch in Verschwörungstheorien versteigert und so, was irgendwie nicht so eine positive Entwicklung ist. Und ein Populismus an sich ist vielleicht auch nicht nur negativ zu sehen, aber es ist die Frage, geht es vielleicht auch ohne? Also, wenn. Also, oder hätte man vielleicht die Massen nicht so mobilisieren können und dann durch Wahlen diesen Verlauf einhalten können?
Also ich meine, es geht tatsächlich sehr auch in die Richtung von der Frage davor. Ne? Also es ist so ein, also es gibt viele Beobachter und Beobachterinnen der Prozesse und so ein bisschen gehe ich auch in deren Richtung, die sagen, dass es sozusagen ein Problem einerseits und gleichzeitig hätte es ohne diese Führungsperson gar nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat. Und wenn man in den Ländern unterwegs ist, sieht man das tatsächlich, also was für eine Heldenverehrung stattfindet, die ich auf jeden Fall irgendwie, die ist nicht meins. Ich finde die halt eher abstoßend. Aber die Frage stellt sich gleichzeitig, hätte es diese Massenbewegung, also ich meine, die gab es auch schon vor ihnen, aber zumindest haben sie dann mit dem Regierungsantritt in den Ländern, haben sie die auch so ein bisschen am Leben gehalten. Und das ist zum Beispiel sowas, das sieht man definitiv in Venezuela, dass sich was verändert hat, seit irgendwie Chavez weg ist. Also Nicolas Maduro ist halt eben nicht so ein lustiger Messias, der 3 Stunden Reden jede Woche im Fernsehen hält. Und seitdem, auch mit anderen vielen Gründen, aber man merkt schon, dass die Konflikte zunehmen, weil die Leute eben nicht mehr so zufrieden sind, weil da ja irgendwie ein toller Führer ist. Ich will jetzt nicht anfangen mit menschlicher Natur oder sonst was, aber man stellt sich schon manchmal die Frage, oder es macht den Anschein, dass die Menschen so eine Führungsfigur brauchen, was ich total erschreckend finde, wenn es tatsächlich so ist. Aber es gibt zumindest, genau, viele Analysen, die sagen, ist ein Problem, aber gleichzeitig hätte es ohne diesen Populismus gar nicht so weit, wäre es gar nicht so weit gekommen.
Also wir können ja irgendwie nach der Wahl versuchen, das wieder auf ein normales Niveau zu bringen oder so und dann einfach die Menschen mit dem System an sich zu überzeugen oder mit der
Politik. Ja, das ist immer die Frage, wenn man erstmal, wenn Leute erstmal Macht haben, das ist zumindest ein bisschen meine Ansicht, glaube, dann ist es schon wieder zu spät. Ne? Ich glaube, du warst.
Ich hatte da noch eine Frage, und zwar zu diesem Thema Linksnationalismus, weil das hat mich doch ein bisschen geschreckt, als ich das gehört habe, so, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass in der sowohl nationalen als auch internationalen Linken quasi eigentlich das Thema Nationalismus schon als ein gewisses Kritikum und teilweise auch als Politikum gehandelt wird und halt eben auch diskutiert wird. Deswegen ist es gerade für mich so ein bisschen irritierend gewesen, darüber zu hören in dem Vortrag, dass es teilweise eben auch Tendenzen gab, die halt eben darauf hingewiesen haben, dass es halt eben zu einem gewissen Linksnationalismus gekommen ist. Das ist die eine Frage, wie kommt es dazu? Und zum anderen, die zweite Frage ist halt eben, ob es überhaupt auch anarchistische Tendenzen gab, die da vielleicht sogar noch so ein bisschen, positiv eingewirkt haben auf dieses Ganze, dass es halt nicht ganz so, also dass es halt eben doch irgendwo ein Stück weit in eine befreite Richtung ging, sag ich mal so. Das ist so meine Frage, gab es das denn so? Oder auch nicht?
Also kurz zum ersten Punkt, ist tatsächlich so, dass in Lateinamerika Nationalismus ein linkes Konzept ist. Also es wird, und das selbst bis hin in die Sozialwissenschaften, Nationalismus gilt als eine linke Regierungsform, als eine Grundidee linken politischen Handelns. Was natürlich auch mit der Kolonialgeschichte der Länder zusammenhängt, wo es natürlich linke Bewegungen irgendwie waren, die eine nationale Souveränität herstellen gegenüber sowohl in der Kolonialzeit als dann eben auch im Postkolonialismus, wo sich die Abhängigkeit von ausländischen Unternehmen und anderen Staaten eigentlich nicht geändert hatte. Das ist da überhaupt nichts Verwunderliches. Das ist tatsächlich einfach, wird da als etwas Linkes betrachtet, sich eben gegen diese Fremdherrschaft zu stellen. Es ist halt besonders problematisch in postkolonialen Zeiten, wenn es keine Fremdherrschaft im Sinne des Kolonialismus gibt, ist dann die Frage, gut, wer beherrscht uns denn dann? Und dann kommt man eben dazu, das sind die bösen Gringos und sonst was, obwohl sie es gar nicht mehr sind. So, das vielleicht kurz dazu. Und Anarchismus, also es gibt auch eine anarchistische Geschichte in Lateinamerika, es gibt sogar in Mexiko indigene anarchistische Bewegungen. Grundsätzlich hat das keinen großen Einfluss auf diese Diskussion oder in den Ländern. Und es ist tatsächlich zum Beispiel in Bolivien eher so, dass mit dieser politischen Aktivität der zunehmenden von den indigenen Gruppen, die fangen jetzt auch an, sich auf Nationalismus zu beziehen, was sie vorher nie gemacht haben, weil sie darin eben, wenn sie sich selber als Nation bezeichnen, daraus ergibt sich ja auch so eine Anspruchsberechtigung. Also, ne, wenn man selber eine Nation ist, dann darf man auch irgendwie zumindest eine Autonomie haben und eine Souveränität und möglicherweise sogar einen eigenen Staat. Und die fangen an, sich jetzt, und deswegen eben plurinationaler Staat Bolivien, das soll die ganzen Nationen, die es da angeblich vor Ort gibt, mit einschließen. Aber ist Anarchismus.
Ist das denn jetzt weltpolitisch eher ein positives Zeichen, dass sich das jetzt eher zum Nationalismus entwickelt? Oder gibt es da eventuell vielleicht sogar die Möglichkeit, dass dieser ganze Nationalismus sozusagen Gefahr laufen könnte zu einem gewissen Rassismus zum Beispiel? Also dass es quasi gewisse Folgeerscheinungen geben könnte in diesem ganzen, ja, in diesem ganzen Entwicklungsstadium sozusagen.
Also ich sehe im Nationalismus nie was Positives.
Ich meine, gerade nochmal dazu, zum Thema Nationalismus, weil wir sehen es ja hier in Deutschland, was hier passiert, deswegen.
Es ist natürlich immer was anderes, oder es ist natürlich immer die Frage, aus welcher Position heraus so ein Bezug auf die eigene Identität oder so ein Nationalismus entsteht. Und da ist es natürlich auch einfach eine Reaktion auf eine jahrhundertelange rassistische Unterdrückung, die diese indigenen Gruppen erfahren haben, wo sie jetzt das umdrehen und sagen, ja, wir sind Indigene, wir sind stolz drauf, wir sind eine eigene Nation. Dass der ganze Rattenschwanz trotzdem mitkommt, mit eben irgendwie so einer Homogenisierung, einer Gleichmachung, das lässt sich halt nicht verhindern. Und deswegen sehe ich da nie was Positives drin, weil ich der Meinung bin, man kann auch immer für seine Rechte eintreten, für Inklusion, für Gleichberechtigung, ohne sich auf die gleichen Konzepte zu berufen, mit denen man unterdrückt wurde. Ich verliere ein bisschen den Überblick über die Wortmeldung. Vielleicht kannst du mir helfen.
Ja, ich muss zugeben, ich habe auch gerade nach der Erfurt gehabt, als ich glaube, ich okay darf.
Vielleicht machen wir einfach die Reihe so von.
Also ich war erst vor kurzem, wenn jemand vor sich
schon. Also da drüben ist nämlich auch ein, ich weiß nicht, ob du die überhaupt.
Ja, doch, die hatte ich gesehen. Oder ich weiß nicht. Ja. Vielleicht dann erstmal da hinten. Gut.
Wie verhält sich die indigene Bevölkerung bezüglich dem Raubbau an der Umwelt, Ölbau etc. und wie stehen die Kirchen zu den außerparlamentarischen und sozialen Bewegungen?
Ui. Also die indigenen Bewegungen sind, würde ich sagen, die größten. Leisten den größten Widerstand gegen diesen Raubbau an der Natur und was diese Konflikte angeht. Also da sind es auf jeden Fall die Gruppen, was auch einfach daran liegt, dass die in den Gebieten leben, wo irgendwie das Erdöl gefördert wird, wo der Minenbau gemacht werden soll. Oder jetzt Nicaragua, ist zwar nochmal ein anderes Land, aber da soll jetzt ja dieser Nicaragua-Kanal gebaut werden. Das geht einfach alles durch die Gebiete, wo die leben und wo die oft tatsächlich noch auf sehr einfach von der Landwirtschaft leben und sonst was, also existenziell davon bedroht sind. Deswegen sind die, leisten die den größten Widerstand auf jeden Fall. Mit der Kirche ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Welche Kirche? Also es gibt hunderte evangelikale Sekten in Lateinamerika. Katholische Kirche ist da tatsächlich seit jeher, bis auf diesen, ne, kleinen Strang des der Befreiungstheologie, eigentlich immer auf der Seite eher der Reichen und Mächtigen gewesen, sage ich jetzt mal, und nicht eher, also von Sozialismus. Aber sie, oder grundsätzlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass sie gerade keinen großen Faktor da spielen irgendwie. Sie haben in den Protesten vor den Linksregierungen haben sie zum Teil einen Faktor gespielt und das sozusagen in einen unterstützenden Faktor. Aber jetzt in den Ländern kann ich nicht sehen, dass sie einen großen Faktor darstellen, außer dass die Leute alle sehr gläubig sind weiterhin. Also das hat sich auf jeden Fall nicht geändert. Ich weiß nicht, ob du darauf raus wolltest.
Naja, mir ging es halt wirklich darum, weil Brasilien, Argentinien, damals extrem die Kirche mitgewirkt hat. eine Sturz der Regierung etc.
Das, also das kann ich, das war tatsächlich nicht der Fall. Also ne, die haben schon, waren schon unterstützend, aber dass sie da eine wichtige Rolle bei dem Sturz der Regierung oder eben der Einrichtung dieser Linksregierung gespielt haben, würde ich tatsächlich nicht sagen. Was auch wiederum damit zusammenhängt, dass eben in Ecuador und Bolivien diese Bewegung vor allen Dingen von den indigenen Gruppen ausging, um die sich, also wenn überhaupt, wollte die Kirche sie missionieren. Aber sonst gibt es da jetzt nicht so eine enge Bande. Dann du?
Ja, genau. Also ich glaube, ein Aspekt ist ja auch, weil irgendwie beschädigt irgendwie. Soll ich mal fragen, weil es da Populismus gesagt wurde, wenn jetzt irgendwie massiv begeistert wurde oder viele durch den Populismus oder und nicht von einem Begriff von Gesellschaft oder einer Kritik der Verhältnisse, ist jetzt im Nachhinein, wo jetzt vielleicht die Sozialleistungen vielleicht nicht mehr so bezahlt werden können, was auch immer geht, wegen Flugfahrt oder sowas. Gibt es jetzt auch viele, die quasi von Sozialismus nicht mehr hören wollen und die eigentlich ursprünglich daran beteiligt waren, also die jetzt einfach überhaupt gar nichts mehr wissen wollen von Kommunismus, auch wenn es eben halt nur so ein Platz ist.
Also vielleicht, um das nochmal klarzustellen, es ist schon so, dass die Bewegungen vor diesen populistischen Führern da waren. Ne? Also das will ich nur nochmal verdeutlichen und sich aber ihnen dann angeschlossen haben, als sie mal da waren. Ich habe eher das Gefühl, also dass die sozialen Bewegungen schon eher, also im Namen einer anderen Gesellschaft gegen die Regierung auf die Straße gehen. Also sie schon sehr stark enttäuscht sind, aber zumindest in Diskursen oder auch Gespräche, die ich hatte, war es weniger, dass sie von der Idee enttäuscht sind, na, das bringt ja doch nichts, sondern es tatsächlich eher ist, dass sie der Regierung vorwerfen, dass sie die Idee nicht weiter verfolgen.
Also so wie die permanente Revolution, dass sie eigentlich weiter mitarbeiten, also den Prozess mitbegleiten.
Genau, ja. Und dass sie sagen, ey, ihr, ne, das ist nicht mehr in unserem Namen, was ihr irgendwie macht. Also das ist schon zumindest sozusagen die linke Kritik an die Regierung, ist schon eher positiv, würde ich sagen. Also, oder ich sehe sie positiv, weil sie an so einer anderen Gesellschaft, an der Idee festhält. Wobei eben, wie gesagt, also so, ich weiß gar nicht, also Sozialisten schon, ich weiß gar nicht, wie viele sich als Kommunisten bezeichnen würden. Also es ist eben nicht so eine, dass die alle Marx und sonst was gelesen haben, ne? Sondern es ist eben auch so eine Mischung aus, wie ich gesagt hatte, Widerstandsgeschichte Lateinamerikas, Unabhängigkeitskämpfe, Selbstorganisierung, das ist so ein schon sehr ein bunter Mix. Jetzt glaube ich, war hier irgendwo in der Ecke, oder?
Ja, ich habe eine Frage, also ist ja neben dem Öl, ist ja in Südamerika auch die Hauptstätte des Kokain und Crystal-Produktion irgendwie sozusagen. Und spielt das in irgendeiner Form eine Rolle halt irgendwie für das so zum kulturelle Klima dort irgendwie? Ist da jetzt irgendwie zum Thema? Also, weil die haben da auch riesige Machtgebiete und in manchen Ländern terrorisieren sie da ja die Bevölkerung auch in einem immensen Maße. Mhm. Also wenn du sowas weißt.
Das ist schwierig jetzt so kurz zu beantworten, glaube ich. Also natürlich sind die ein großer Faktor. Tatsächlich, also bis auf die Illegalität ihres Produktes handeln die nicht viel anders als jetzt andere Wirtschaftszweige in den Ländern, würde ich mal sagen. Was man vielleicht dazu sagen kann, ist halt tatsächlich Bolivien, wo halt Evo Morales gegen größten Widerstand, gerade von anderen Staaten, die Coca-Produktion legalisiert hat und staatlich, also die funktioniert da jetzt staatlich und das ist halt tatsächlich, dass dadurch diese ganze illegale Produktion und die Abhängigkeit und Illegalität, in die Coca-Bauern gedrängt wurden, dadurch ein Ende gefunden hat und sich dadurch auf jeden Fall auch viel für die gesamte Gesellschaft verändert hat. Natürlich ist sozusagen die Produktion des Kokains weiterhin illegal, aber es ist trotzdem gerade was so die lokalen Bauern betrifft, hat sich da enorm was verändert und es findet eben keine Pestizideinsätze mehr statt, irgendwie vom Militär oder ähnliches. Ne? Sowas. So vielleicht dazu.
Ich glaube, man vielleicht irgendwie so eine Failed State-Situation halt irgendwie, weil der Staat halt irgendwie das Gewaltmonopol auch nicht aufrechterhalten kann, eben auch einen Bezug auf einen stärkeren Staat irgendwie. Also das eine Einflussmöglichkeit, die auch ist, halt irgendwie so. Das kann man sich jetzt aus so einer theoretischen Perspektive mal schwer vorstellen, wie es halt ist, irgendwo zu wohnen, muss halt eben kein mich eben und den Staat irgendwie als Garant für den zweiten Revolution gibt.
Also ich würde es mal jetzt zumindest die Länder, die wir hier besprochen haben, Venezuela, Ecuador und Bolivien, würde ich sagen, dass, also auf Venezuela würde das mit dem Failed State vielleicht noch zutreffen, aber da sehe ich das Hauptproblem gar nicht jetzt in der Drogenmafia, in der organisierten Kriminalität. Also Venezuela, um das vielleicht zu erwähnen, was natürlich auch ein großer Aspekt ist, was eine Freiheit angeht, ist einer der Staaten mit der höchsten Gewalt- und Mordrate weltweit. Und das ist einfach klar, dass du in Caracas nach Einbruch der Dunkelheit gehst und nicht auf die Straße. So, und was die konkrete Freiheit einfach enorm einschränkt. Und das ist mit ein Grund für die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die wächst, weil der Staat offensichtlich nicht in der Lage ist, das zu ändern. Und es einfach, ich weiß nicht, wie viele hunderte Tote jeden Tag gibt, durch aber ganz normale Alltagskriminalität. Wie weit die dann mit Drogen zusammenhängt, mit anderen Geschichten, mit Armut, die es ja weiterhin auch gibt, trotz irgendwie der Reduzierung der Armut, weiß ich jetzt gar nicht so, aber ich würde da nicht sehen, dass das sozusagen die Hauptursache ist, diese Drogenproblematik dafür, dass die Gewalt dann so in enormem Maße stattfindet.
Wenn ich da etwas ergänze, es ist aber so, dass durch den Drogenhandel halt viele Waffen in Umlauf kommen und der Staat halt auch nichts dazu tut, um diese Waffenmasse zu reduzieren und dadurch halt die Kriminalität.
Ich habe nochmal so ein Thema, so was teilweise eingangs gesagt worden ist, zu dem Thema Homosexualität und so, ne? Das ist teilweise irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich so sagen, negiert worden ist, oder beziehungsweise halt eben, ja, schlichtweg einfach mal ausgeklammert worden ist. Wie ist das denn so wirklich so? Ist das denn wirklich so, dass das Thema Homosexualität gar nicht so, ja, wirklich als akzeptabel angesehen wird, oder ist das mittlerweile schon ein bisschen anders, hat sich das schon ein Stück weit geändert?
Ich finde es ein bisschen schwierig, da eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Also es ist schon so, dass es zumindest einen Diskurs gibt, dass man so eine Diskriminierung beenden möchte und sonst was. Gleichzeitig gibt es dann halt solche Zitate wie von Morales, dass es bei uns keine Homosexuellen gibt, weil ja, wir gut, ne? Solche Geschichten. Das ist halt immer so die Sache, immerhin gibt es einen Diskurs, der stattfindet, der auf dem Papier steht, dass die Gesellschaften an sich, sei es jetzt aufgrund von dieser Hochhaltung indigener Tradition, wo das halt keinen Platz hat in diesem Mythos, oder aufgrund des, ich sag mal, traditionellen lateinamerikanischen Machismo und Sexismus, dass es total schwer ist oder sehr lange dauern wird, dass sich in der Gesellschaft da die Einstellung zu ändert, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht sozusagen in allen Punkten ein Experte und kann da eher so ein bisschen aus persönlicher Erfahrung sprechen. Da ändert sich was, aber sehr, sehr langsam, und genau, viel steht dann auf dem Papier, und wie das dann in der Gesellschaft wirklich ist, ist ein bisschen was anderes. Mir gibt Kuba so ein bisschen Hoffnung, weil es da tatsächlich so war, dass Homosexualität unglaublich diskriminiert war und auch zur Verfolgung führte von nicht allzu langer Zeit, und mittlerweile sich das in ziemlich schneller Zeit einfach sehr gewandelt hat. Und dass es da eine sehr lebendige Szene gibt und das ja sogar so ist, dass die Tochter von Raúl Castro, dem Staatschef, ist die Vorsitzende der größten schwul- und lesbischen Vereinigung, und dementsprechend ändert sich da auch einfach gerade was, und im Straßenbild sind Homosexuelle und Transmenschen einfach, zumindest in großen Städten, nichts Besonderes. Und dann kann man hoffen, dass das in den anderen Ländern vielleicht auch noch passiert.
Jetzt mal so eine ganz dumme Frage, lebt Fidel?
Ist angeblich ja. Es gibt Fotos von ihm.
Ich dachte, es
ist das. Geht genau in die gleiche Richtung. Also wir haben jetzt viel, zum Beispiel über die Bekämpfung der Armut gesprochen, über die Aufwertung indigener Gruppen, und genau, meine Frage zieht halt in die Richtung, inwieweit es mit anderen Menschenrechten aussieht, die normalerweise zum Beispiel auch in Europa eigentlich gang und gäbe sein sollten, also die Gleichstellung von Frauen, das Recht auf Abtreibung und dann halt genau das Thema Homosexualität und Ähnliches. Inwieweit das in den Ländern zumindest erstens formal, was auf dem Papier in den Verfassungen steht, ob das eine Rolle steht, wie darüber gestritten wird, also zu Homosexualität hast du jetzt ja was gesagt, als zum Beispiel Frauenrechte, also Abtreibung und Ähnliches, war ja gerade, wie du es ja auch meinst, die Kirchen nicht unerheblich sind, die Menschen sehr gläubig sind, dass es ja in anderen Ländern zwar Liberalisierungen gibt, aber dann ist natürlich trotzdem ist das ja noch nicht leicht deuten mit einer gesellschaftlichen Akzeptanz oder Ähnlichem.
Ja, meine Antwort wäre so ein bisschen das, was ich gerade schon gesagt habe. Also gerade zum Beispiel das Thema Frauenrechte und Sexismus ist ein großes Thema, auch in der Verfassung gewesen, definitiv. Und da gibt es auch viele Programme und es gibt durchaus eine feministische Bewegung, auch da würde ich sagen. Wenn es dann zur Praxis kommt, also ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich erinnere, dass es ein Venezuela eine große Diskussion um das Recht auf Abtreibung gab und dass die erstmal, ich glaube auch, das ist der aktuelle Stand, niedergeschmettert wurde. Also dass es eben nicht durchgekommen ist, dass Frauen irgendwie das Recht auf Abtreibung haben und das nicht nur am Widerstand der Kirchen scheitert, sondern eben, weil das schon gesamtgesellschaftlich sehr stark einfach verankert ist. Genau, also es gibt diesen Diskurs und das ist ihnen eigentlich sehr wichtig. Es hat aber, finde ich, also wie ich es mitkriege, manchmal auch sowas Paternalistisches, ne? Und die Frauen, was die für unsere Gemeinschaft tun und ne, also so auf dieser Ebene so ein bisschen, also dann vielleicht weniger in eine feministische Richtung, sondern tatsächlich sehr grundsätzlich auf so einem Gleichbehandlungs-, Gleichberechtigungsgrundsatz, was aber auch schon da ein Fortschritt wäre.
Vorhin die Kooperation mit dem Iran angesprochen mit diesen Ländern. Mich würde deine persönliche Meinung interessieren, wie gefährlich schätzt du diese Kooperation ein vor dem Hintergrund der Bedrohung Israels durch den Iran? Oder anders gesagt, wie wichtig sind diese Länder als globaler Bündnispartner für den Iran selber?
Oh, weiß ich gar nicht, ob ich da eine richtige Antwort geben kann. Also ich meine, die Sache ist, dass diese Länder ja tatsächlich global jetzt nicht eine wirklich große Rolle spielen. Ich glaube, dass, ne, ich glaube, dass sie sozusagen auf so einer, wie nennt man es denn, auf so einer inhaltlichen Ebene sehr wichtig sind für den Iran, weil ja hinter den Ländern dann schon auch wieder eine sehr große Bewegung steht, ne, und sich einfach die komplette lateinamerikanische Linke und ja auch eine europäische Linke auf diese Länder oder auf große Teile der europäischen Linke auf diese Länder beziehen und sehr positiv beziehen. Und das natürlich dann so eine Scharnierfunktion hat, würde ich sagen, wenn die irgendwie ganz dicke sind mit dem Iran, also dann da steckt ja noch mehr als jetzt nur diese Paragierung dahinter. Ich glaube, das ist realpolitisch, dass die einfach realpolitisch gar nicht so eine große Rolle spielen, wobei man da natürlich drüber streiten könnte. Also ich meine, sie haben halt, gerade Venezuela ist einfach, was das Öl angeht, und da gibt es halt, ne, also da wird sich halt auch mal irgendwie ein paar hunderttausend Barrel Öl geschenkt. Und was zum Beispiel eine Finanzierung vom Atomprogramm in Iran angeht, spielen diese Länder, oder zumindest Venezuela, definitiv eine Rolle, würde ich sagen. Also weil die das auch aktiv, bewusst unterstützen. Irgendwie, genau. Also in dem Punkt schon, sonst glaube ich halt nicht, dass die. Also zum einen haben sie einfach andere Probleme und also auch, um das zu sagen, also Israel spielt in diesen Ländern keine große Rolle an sich. Also beziehungsweise wenn, dann kommt es aus diesem antiimperialistischen Diskurs heraus, der halt einfach auch, ne, Israel ist der koloniale Brückenkopf der USA im Nahen Osten, so diese alte stumpfe Argumentation. Aber an sich ist das jetzt sozusagen kein großes Thema. War immer so. Wenn es mal darum geht, ist sozusagen die klassische antizionistische, antiimperialistische Meinung da. Ne? Aber das ist jetzt nichts, worauf irgendwie die Theorie oder das politische Handeln aufbaut, dass das da so ein großes Ding ist. Und wie ich, was ich schon vorhin meinte, es ist natürlich auch einfach eine geopolitische Geschichte. Man möchte halt selber einen starken Block bilden. Und da macht man, da küngelt man mit dem Iran, aber genauso mit Russland und China und allen, die halt noch da sind, die nicht USA und EU heißen. So. Jein, also nicht nur. Also wenn man sich anguckt, wer sich da alles zusammenfindet, ist es unmöglich, eine gemeinsame politische Linie zu finden, die die verbinden würde, würde ich mal so nennen. Trotzdem ist das natürlich gerade für so eine so gesellschaftspolitisch ein sehr wichtiger Fakt, dass man sich gemeinsam als wir sind die Speerspitze des Antiimperialismus darstellt. Und das ist auf jeden Fall ein enorm wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit mit dem Iran. Das sind die rebellischen Völker, die sich nicht irgendwie von den USA unterdrücken lassen und Widerstand leisten. Also es ist halt beides. Man merkt halt, wenn es um Zusammenarbeit mit Russland zum Beispiel geht, dann ist dieser ganze antiimperialistische Pathos viel weniger vorhanden, ne? Weil er auch einfach schwer irgendwie durchzuziehen wäre bis zum Ende. Da wird dann halt gar nicht so viel drüber geredet, es wird halt einfach gemacht oder gerade mit China. Also ich meine, China hat mittlerweile die USA abgelöst als Investor in Lateinamerika. Mit denen macht man halt einfach Geschäfte. So. Beim Iran wird es halt immer propagandistisch ausgearbeitet. Insofern spielt es schon auch eine Rolle.
Gibt es irgendwelche
Konzepte
von dieser Rohstoffabhängigkeit
wegzubringen? Von der was abhängig?
Von dieser Abhängigkeit von den Rohstoffen, die das Wirtschaft macht.
Ja, was ich, also das ist zumindest die Kritik, dass es keine Konzepte daran gibt. Und ich meine, ich bin jetzt auch kein Ökonom, aber das, was ich irgendwie mitkriege und gelesen habe, gibt es die tatsächlich nicht. Oder wenn, gibt es sie eben, was diese Grundversorgung angeht. Ne? Also dass man da und was auch schon, also wie man sieht, jetzt schon wieder zurückgeht, aber schon auch zum Teil funktioniert hat, was aber die... Also die Gesamt, sozusagen die Nationalwirtschaft, Nationalökonomie angeht. Es ist halt auch so ein, wie gesagt, ich bin kein Ökonom, aber so wie es mir erscheint, ist es halt auch so ein Teufelskreis. Also aus dem einfach schwer rauszukommen ist, dadurch, dass sich das die ganze Zeit auf die Ressourcen bezieht, ist eine einheimische Produktion viel zu teuer. Also heißt, es bräuchte enorme Anstrengungen und Einsparungen an anderen Bereichen, um eine einheimische Produktion anzukurbeln erstmal. Und es ist also so, dass in manchen von den Ländern die Landwirtschaft nur noch irgendwie, ich glaube, 5% der Gesamtwirtschaft ausmacht und das in Ländern, die ursprünglich mal, ne, also da über 50% ihrer Produktion vom Land kam. Und das umzudrehen wieder bräuchte eine große Anstrengung und da sehe ich jetzt nicht so die Maßnahmen und tatsächlich, genau, ist der Grund der Krise ja nicht die eigene Wirtschaft, sondern die bösen anderen.
Also was wie eine industrielle Entwicklung mit Erdisch?
Nicht, dass ich wüsste. Nee. Also es ist eher gerade die Entwicklung und das führt eben zu diesen zusätzlichen Konflikten, dass die nach weiteren Möglichkeiten suchen, andere Rohstoffe auszubeuten. Und da sozusagen das eher noch vergrößern und in die Richtung gehen.
Was meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach vorhin auch angesprochen wurde, was ja jetzt auch schon noch mal rumkam, wie siehst du eigentlich den Konflikt zwischen Ausbeutung der eigenen Ressourcen, dem Verkaufen, Exportieren und dann massenhaften Wiederimportieren von denen, die eigentlich doch so eher, sag ich mal, die Feinde sind, beziehungsweise die, auf die man sonst immer die Schuld abwälzt, wenn es gerade, oder anscheinend die Schuld abzuwälzen versucht, wenn es dann mal wieder irgendwelche Probleme gibt, wie siehst du eigentlich den Widerspruch, kriegen das die Leute mit, beziehungsweise sehe ich das jetzt vielleicht ein bisschen extrem, oder...
Nö, der Widerspruch ist auf jeden Fall da, aber ja auch beidseitig tatsächlich. Ne? Also das sind ja auch genauso die USA, die halt irgendwie weiterhin kein Problem in Anführungsstrichen haben, das Öl von Venezuela zu holen, Venezuela dies liefert. Der Widerspruch wird insofern oft ein bisschen aufgelöst, dass dann doch trotz dieses ganzen Yankees-Raus-Diskurses ein Unterschied gemacht wird zwischen der Bevölkerung und den Regierungen. Also es ist so, dass es zum Beispiel auch mal so Aktionen gab, ich glaube, das war in, ich glaube, nach Katrina, diesem Hurricane New Orleans, dass dann Venezuela tatsächlich dieser Region, ich weiß nicht, ob es geschenkt wurde, zu einem Spottpreis irgendwie Unmengen an Öl verkauft hat, um sich halt als, ne, so, wir helfen euch und wir sind die Gutmenschen so hingestellt hat. Also sowas gibt es auch und es wird schon so ein Unterschied aufgemacht zwischen Staaten und Bevölkerung und ne, deswegen auch kein Problem mit amerikanischen Produkten. Aber der Widerspruch bleibt bestehen, auf jeden Fall. Also ich meine, deswegen habe ich auch dieses Bild gezeigt, weil ich ihn so in Caracas mit dieser Pepsi- und Nescafé-Werbung einfach so überdeutlich vorfand. Und dazwischen steht das Hilton Hotel und das war eins der wenigen Sachen, die sie tatsächlich verstaatlicht haben, indem sie die Leute einfach rausgeschmissen haben, wo jetzt eben unter anderem so linke Reisegruppen untergebracht werden, kostenlos.